Lieber Vater, wir danken dir für diesen Vormittag, danken dir für dein Wort, das du jetzt an uns richten willst. Wir danken dir, dass du dir Gedanken über uns machst, dass wir Gegenstand deiner Liebe und deines Interesses sind, dass du dich über die Beziehung freust und dass du hineingeben willst auch in diese Beziehung und sie intensivieren möchtest, uns zum Heil und zum Segen. Hab du von Herzen Dank für deine Liebe, du von Herzen Dank für deine Treue, hab du Dank, dass du dich auch nicht abwendest und nicht zurückschreckst, wenn wir so manches Mal dir auch die kalte Schulter gezeigt haben, wenn wir eigene Wege gegangen sind, wenn wir nicht nach dir gefragt haben. Danke für solch eine Liebe. Und nun nimm diesen Vormittag in deine Hand. Wir danken dir für Bruder Eckhard zu Nieden. Wir bitten dich für ihn, dass du das Wort, das du ihm gegeben hast, segnest, dass es lebendig wird, dass es Herzen bewegt und dass es uns auch verändern kann. Gepriesen und gelobt seist du. Amen.
Ich liebe dieses Lied sehr. Er äußert sich als seiner Gewalt, wird niedrig und gering. Das ist auch das Thema, das uns heute hier beschäftigen soll. Ich erinnere mich, gelesen zu haben, wie dieses Lied entstanden ist von Nikolaus Hermann. Das war so unmittelbar ja in der Reformationszeit. Und er war Organist und hörte die Predigt des Pfarrers und war so bewegt davon, dass er einfach hinterher sich hingesetzt hat an seiner Orgel und dieses Lied gedichtet und komponiert, also in der Dichtung aufgenommen hat, was der Pfarrer gepredigt hatte und dann dieses wunderschöne Lied dazu gemacht hat. Ja, ich soll noch einen Satz sagen zu dem Buch, ist eigentlich nicht nötig, also es ist ja schon alles gesagt worden. Es ist vielleicht etwas mehr Roman, als es eben jetzt erschien in der Erklärung. Es ist also die Geschichte von einem jungen Mann, der in eine Familie hineinkommt, da aufgenommen wird, als sein Vater umkommt und so. Und dann diese ganze Geschichte Korntal, das ist ja so, dass die Menschen damals in dieser Krisenzeit, es war Hungersnot und ganz schwere Zeit, auswandern wollten und viele auch auswandern wollten, weil sie ihren Glauben nicht mehr leben konnten. Die Kirche damals in Württemberg war sehr vom König bestimmt. Damals der König war ja vom Napoleon eingesetzt worden, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und dann hatte dieser Herr Hoffmann, der das also dann gegründet hat, der hat gemeint, wenn der König also das Privileg erteilt, dass Menschen in einem bestimmten Ort zusammen wohnen und dort ihren Glauben leben können, ohne dass andere sich einmischen, dann werden sie nicht auswandern, sondern da bleiben, woran ja der König Interesse hatte, weil das alles gute Steuerzahler waren. Und so ist dann damals Korntal entstanden. Und rund um diese Geschichte ist dann die persönliche Geschichte dieser jungen Leute erzählt, die an sich erfunden ist, aber solche Geschichten hat es nachweislich so auch gegeben. Ich habe es nur so zusammengestellt und all die wichtigen Persönlichkeiten aus dem Pietismus in dieser Zeit in Württemberg treten dann darin auf und sind so dargestellt, dass man versteht, was sie für eine besondere Aufgabe hatten. Also das ist der Roman. Man hat mich gebeten, das mal so als Roman zu schreiben, weil es viel Literatur gibt über die Entstehung dieser Gemeinde Korntal, aber sehr wissenschaftlich-historisch und sehr theologisch und wird gar nicht mehr gelesen oder kaum noch gelesen. Und darum meinten die Verantwortlichen doch, wenn man das mal in einem Roman schreibt, ist vielleicht leichter zugänglich, diese Geschichte. Und so ist das entstanden. Gut, das nur nebenbei. Jetzt wollen wir uns auf einen Text besinnen, der ein bisschen länger ist als sonst vielleicht üblich. Es sind etwa 21 Verse, die möchte ich mal vorlesen, aus Matthäus 12. Von Anfang an, Matthäus 12. Zu der Zeit ging Jesus durch ein Kornfeld am Sabbat und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren auszuraufen und zu essen. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Wie er in das Gotteshaus ging und aß die Schaubrote, die doch weder er noch die bei ihm waren essen durften, sondern allein die Priester. Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, dann hättet ihr die Unschuldige nicht verdammt. Der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es ihm am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und ihm heraushilft? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat Gutes tun. Da sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus, und sie wurde ihm wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, wie sie ihn umbrächten. Aber als Jesus das erfuhr, entwich er von dort, und eine große Menge folgte ihm, und er heilte sie alle, und gebot ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machten, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg, und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Das Alte Testament ist ja eigentlich, oder die ganze Zeit des Alten Testamentes, der Geschichte Gottes bis zum Neuen Testament hin, ist eigentlich eine Art Advent. Und das Neue Testament ist Weihnachten. Die ganze Zeit vom Beginn der Menschheit an ist, wenn man es genau betrachtet und wenn man versucht zu lesen, was da in den Schriften steht, ein Hinweis darauf, dass es einmal noch anders wird, dass nämlich ein Erlöser kommen wird. Gott hat immer wieder versucht, die Menschen zurechtzubringen. Sie kennen die Geschichte im Alten Testament, sie wissen, wie das war. Erst die Sintflut und das hat nicht so geklappt. Die Sünde ist auch nicht mit in der Flut untergegangen. Und dann hat Gott es mit einem einzelnen Volk versucht, hat den Abraham auserwählt. Und so ging es immer weiter. Und er hat immer wieder versucht, zu den Menschen zu reden und sie haben nicht gehört. Aber in all diesen Versuchen, die alle nicht zum Ergebnis geführt haben, ist immer wieder deutlich geworden durch die Propheten, die haben das immer wieder gesagt, so auch hier an dieser Stelle, es wird einer kommen, der dieses Problem lösen wird. Ein Gesalbter, das heißt Messias oder eben in Griechisch dann Christus. Ein Gesalbter, einer, der von Gott beauftragt ist, der die Menschen wieder zurechtbringt. Also der Hinweis auf das, was noch kommen soll. Und nun ist Jesus gekommen. Wir wissen, er ist der Gesalbte, er ist der, den Gott gesandt hat. Aber die Leute wussten es noch nicht. Und es gibt so verschiedene Stellen, und diese Stelle, die ich gelesen habe, dieser Abschnitt gehört dazu, wo die Menschen, die Zeitgenossen Jesu, versuchen klarzumachen, das kann doch unmöglich sein. Sie hatten so eine Vorstellung von dem Messias, von dem Gesalbten, den Gott sendet. So muss er sein, so muss er handeln mit uns. Und nun prüfen sie, ist das so? Und sie stellen fest, das ist nicht so. Es ist nicht so, wie sie erwartet haben. Dieser Jesus von Nazareth ist völlig anders, als sie sich den Messias vorgestellt haben. Er hält nicht die Gesetze, so wie sie sie verstanden haben. Ja, wie kennt denn einer, der die Gesetze nicht hält, wie kann der von Gott gesandt sein? Das passt doch nicht. Er redet so ganz anders, er handelt so ganz anders. Und er kommt doch nicht mit Gewalt und großer Pracht und vertreibt nicht die Römer, die Besatzungsmacht aus dem Land, sondern ist so ganz arm und klein und bescheiden und geht da so mit seinen 12 Begleitern da so barfuß durch Judäa und Galiläa. Und ja, das ist doch nicht das, was wir uns von dem Messias versprochen haben. Von dem, der alles anders macht, der uns erlöst, der uns hier herausreißt. Es gibt im Neuen Testament, besonders im Matthäusevangelium, sehr viele Zitate des Alten Testamentes. Jesus und auch manchmal nicht Jesus selber, sondern die Schreiber, also in diesem Fall jetzt hier Matthäus, weisen darauf hin, dass genau das, was man an Jesus sieht, wie er lebt, was er tut, was er sagt, dass das genau die Erfüllung dessen ist, was die Propheten im Alten Testament vom Messias vorausgesagt haben. Die Leute glaubten es nicht, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hohen Priester und wie sie alle hier so immer wieder genannt werden, die besonders Frommen, die das Israel repräsentierten, die wollten das nicht wahrhaben, die glaubten das nicht, weil sie ihre eigene Vorstellung davon hatten, wie der Messias zu sein hätte. Aber die Schreiber, in diesem Fall also Matthäus, sagt, das alles ist geschehen, hier im Vers 17, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja. Also das, was vorausgesagt wird, das erfüllt sich doch in Jesus. Ich habe das mal nachgezählt. Wenn man nur die Stellen nimmt im Matthäus-Evangelium, wo konkret eine alttestamentliche Stelle zitiert wird, dann bin ich auf 25 gekommen. 25 Zitate des Alten Testamentes. Das Matthäus-Evangelium hat 28 Kapitel, also fast in jedem Kapitel statistisch kommt ein Zitat aus dem Alten Testament vor. Es gibt noch mehr Zitate, die aber teilweise nur so angedeutet sind oder in anderem Zusammenhang gebracht. Also, das hängt natürlich damit zusammen, dass Matthäus besonders für die Juden geschrieben hat. Bei den anderen, Markus und Lukas, ist das nicht so. Die haben nicht so viele alttestamentliche Zitate, weil sie an die Römer und die Griechen und so weiter sich gerichtet haben, die mit diesen alttestamentlichen Zitaten nicht viel anfangen konnten. Aber Matthäus schreibt für die Juden und die lebten natürlich in dieser Welt. Die kannten das Alte Testament zum Teil in großen Teilen auswendig, weil sie es immer wieder in der Synagoge gehört hatten. Das gehörte dazu, dass man am Sabbat in die Synagoge ging und dort diese Worte hörte. Und damals war das so, dass auch die, die nicht lesen konnten, natürlich sich damit vertraut machten. Man hatte ein viel besseres Gedächtnis und hatte das alles auswendig, was da so an wichtigen Stellen immer wieder vorgelesen wurde. Also dieser Jesus, wie ihr ihn hier vor euch seht und wie ihn der Matthäus beschreibt, was so alles passiert ist, das ist der, den die Propheten angekündigt hatten. Advent ist vorbei, jetzt ist Weihnachten sozusagen, sagen wir mal in unseren Ausdrücken. Also die Zeit des Wartens, des Hinweises darauf, was da kommen wird, wer da kommen wird, die ist vorbei, er ist da. Nun sind hier Beispiele genannt, wie die Menschen, die hohen Priester, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, überlegen, ob denn Jesus dieser Messias sein kann. Und sie sagen, das kann unmöglich sein. Wir haben beobachtet, dass deine Jünger durch das Ehrenfeld gehen und da die Ähren ausreißen und dann die Körner, die dann noch übrig geblieben sind, essen und so Hunger haben. Gegen Hunger ist ja nichts zu sagen, gegen das Essen auch nichts, aber nicht am Sabbat. Da darf man nicht arbeiten und das Ehren ausreißen ist eine Arbeit, die darf man nicht am Sabbat tun. Und Jesus antwortet darauf, habt ihr denn nicht gelesen, was David tat, als er mit seinen Leuten, die ihn begleitet hatten, als er auf der Flucht war vor Saul, da in das Gotteshaus, also diese Stiftshütte ging und da lagen diese Schaubrote, die eigentlich nur von den Priestern gegessen werden durften und er aß sie, weil er Hunger hatte. Also er hat sich nicht an das Gesetz gehalten, er hat das Gesetz übertreten. Oder die Priester tun im Tempel etwas, was eigentlich am Sabbat auch verboten ist. Sie arbeiten, sie gehen umher im Tempel, gehen also viel weiter, als sie eigentlich gehen dürften, weil es der Tempel ist. Begreift ihr nicht, dass ihr eure Vorstellung vom Gesetz viel zu sehr verengt habt? Dass ihr glaubt, wenn einer das tut und das tut und das tut, ist er vor Gott recht. Alles andere interessiert nicht. Ihr habt den Sinn der Gesetze nicht begriffen. Ihr habt es nicht begriffen, was Gott damit wollte, dass er euch das Gesetz gegeben hat. Wenn er euch den Sabbat gegeben hat, doch nicht um euch einen Zwang aufzuerlegen, sondern um euch zu helfen, um euch zur Stille zu führen, dass ihr die Begegnung mit Gott neu finden könnt an diesem besonderen Tag, zur Ruhe finden könnt. Darum zitiert er auch, habt ihr nicht gelesen, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Also die Leute meinten, wenn sie Opfer bringen nach einem bestimmten Ritus und das alles einhalten, dann hat Gott Wohlgefallen an uns. Nein! Daran liegt es nicht, sondern ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit. Es geht darum, wie ihr innerlich eingestellt seid. Eure Liebe zu anderen Menschen und zu Gott selbst, das ist das Entscheidende. Und die Opfer sollten eigentlich nur die Auswirkung sein, ein Symbol dafür, dass ich Gott etwas schulde, dass ich ihm Dank entgegenbringe. Darum bringe ich ihm Opfer, nicht um ein Gesetz zu erfüllen. Das haben sie nicht begriffen. Sie haben den Sinn nicht begriffen. Das ist so das, wenn wir das mal so ein bisschen systematisieren wollen, das ist so das erste Argument, das Jesus gebraucht. Ihr habt die Schrift nicht verstanden. Ihr habt nicht richtig nachgelesen, was da steht und was damit gemeint ist. Und das Zweite, das Gute tun ist doch immer wichtiger, als sich an bestimmte Gesetze zu halten. Denkt doch mal nach, seid doch mal nüchtern. Da kommt diese Geschichte mit dem Schaf, das da in den Brunnen oder in ein Loch gefallen ist. Der Mensch ist doch viel mehr wert als ein Schaf. Und ihr würdet ja doch auch das Schaf retten, obwohl in euren Gesetzen und ihr meint, sie richtig zu verstehen, da darf man das nicht tun. Das ist eine Arbeit, ein Schaf aus der Grube herauszuziehen. Natürlich Blödsinn, klar, von unserer Sicht aus. Aber wenn man sich nur so an diese äußeren Regeln hält, dann kann man natürlich auf solche Irrwege kommen. Und dann, wenn dann einem das wirklich passierte, dass sein Schaf in den Brunnen gefallen ist oder in eine Zisterne, dann war das Gesetz dann auch nicht mehr so wichtig. Also dieser Verlust war dann doch so groß, dass man lieber gedacht hat, naja, dann übertrete ich das Gesetz lieber und hole das Schaf daraus. Und ihr tut recht daran, sagt Jesus, aber wie viel mehr tut ihr recht daran, den Menschen Gutes zu tun, denn der Mensch ist viel mehr wert als ein Tier. Und dann heilt er, um das zu unterstreichen, diesen Mann mit seiner verdorrten Hand. Also, das ist sozusagen das Zweite, was er ihnen entgegenhält. Seid doch nüchtern. Überlegt doch, worum geht es denn eigentlich? So wie Gott kommt, um den Menschen Gutes zu tun, nicht um sie zu zwingen unter bestimmte Regeln, um ihnen zu helfen, um sie zurechtzubringen, um Barmherzigkeit zu erweisen, so sollt ihr auch Barmherzigkeit erweisen und Gutes tun, nicht Regeln einhalten. Und dann noch ein drittes, was Jesus sagt als Gegenargument, gegen ihre Argumente, das kann ja nicht der Messias sein, weil er das und das und das nicht einhält. Das sind ihre Argumente gegen Jesus. Und was Jesus dagegen sagt, noch ein drittes, er ist der Herr. Er ist der Herr über den Sabbat, steht es hier. Ich bin der Herr und der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat, das steht in Vers 8. Und die Stelle, hier ist mehr als der Tempel, sagt er. Also die Priester im Tempel, denen ist erlaubt, etwas mehr zu tun, zu arbeiten, zu hin und her zu gehen und so weiter, als den Menschen normalerweise am Sabbat, weil das der Tempel ist, weil da die Gegenwart Gottes zugesichert ist. Und Gott hat ja selber gesagt, dass sie diese Arbeit im Tempel verrichten sollen. Also dürfen sie dieses Gebot, in Anführungsstrichen, im Tempel vertreten. Und nun sagt, übertreten. Nun sagt Jesus, hier ist mehr als der Tempel. Also in ihm, in Jesus, ist Gott gegenwärtig. Und wer kann etwas gegen ihn sagen durch irgendwelche Gesetze, die die Menschen sich selber gemacht oder mindestens ausgelegt haben nach ihrer Vorstellung? Wer kann etwas dagegen sagen, wenn er, Gott selber, von dem ja letztlich alle Gesetze kommen, es so will? Jesus ist ja der Tempel, wo Gott gegenwärtig ist unter den Menschen. Hier ist mehr als der Tempel, sagt er. Also viel mehr noch als Gott im Tempel war, ist Gott in Jesus gegenwärtig. Und wenn Jesus etwas tut, dann kann das nicht gegen Gott sein. Denn Gott selber ist ja Jesus. Hier ist mehr als der Tempel. Wir identifizieren uns natürlich, wenn wir solche Geschichten lesen, nicht unbedingt mit den Pharisäern, weil das, die haben bei uns schon einen schlechten Ruf und so, gegen die spricht man ja immer und so. Sie haben es ja sehr ernst gemeint und haben sehr vieles richtig gemacht, das kann man gar nicht bestreiten. Und es ist teilweise sogar bewundernswert, wie sie gelebt haben. Und Jesus hat sogar anerkannt, ihr gebt sogar einen Zehnten von dem Kümmel, der bei euch im Vorgarten wächst, aber ihr habt das falsch verstanden. Das, was Gott wirklich will, das habt ihr nicht begriffen. Wir identifizieren uns also nicht so gerne mit diesen Pharisäern, aber ich denke, das sollen wir uns auch von Jesus sagen lassen. Die Schrift wirklich kennen, dann verstehen wir Jesus. Bei uns geht es nicht um die Frage zu entscheiden, ist Jesus wirklich der angekündigte Messias? Ich denke, die meisten von uns akzeptieren, dass das so ist. Das haben wir begriffen. Jesus ist der von Gott gesandte Messias. Aber da nun zu sagen, also dann brauchen wir darüber nicht weiter nachzudenken, das ist ja alles klar, wäre auch verkehrt, denn wenn wir dieser Argumentation nachdenken, wie sie Jesus hier im Gespräch mit den Pharisäern anwendet, dann lernen wir mehr über Jesus kennen, wir verstehen mehr von ihm. Wir rücken ihm näher. Wir identifizieren uns mit dem, was er sagt. Also die Schrift kennenlernen und den Geist Gottes kennenlernen, der auf ihm ist. In dieser Geschichte, Sie erinnern sich sicher, wo die Menschen mal die Sadduzäer Jesus bezweifeln, dass es eine Auferstehung gibt, erzählen sie die Geschichte, die erfundene Geschichte natürlich von einem, der wo die Frau ihren Mann verloren hat, dann heiratet sie den Bruder und dann noch einen Bruder und noch einen Bruder, die sterben alle nacheinander und dann fragen sie, wer wird denn im Himmel dann nur mit dieser Frau verheiratet sein? Und in der Antwort sagt Jesus, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Da kann man nur auf Irrwege geraten, sich solche spekulativen Geschichten ausdenken und daraus falsche Schlüsse ziehen, weil man die Schrift nicht kennt. So sagt es hier eben auch. Lest doch nach, was da der David getan hat und was die Priester getan haben. Beruft euch doch auf die Schrift und dann lernt die Kraft Gottes kennen. Lernt doch kennen, worum es wirklich geht, wie Jesus mit den Menschen umgeht, dass er die Verheißungen erfüllt hat. Das ist also die Vorgeschichte, was wir hier lesen. Und nun passiert Folgendes. Die Leute ärgern sich so sehr, dass sie ihn töten wollen. Zunächst heißt es hier in dieser Geschichte, wie er da in die Synagoge kam und da war der mit der verdorrten Hand. Dann haben sie gleich geahnt, eine verdorrte Hand, eine Krankheit. Jetzt wird der sicher kommen, wird sich gerne heilen lassen von Jesus. Da können wir ihn packen. Jetzt sind wir Zeugen. Er hat den Sabbat übertreten, indem er am Sabbat geheilt hat. Und ehe es überhaupt so weit kommt, sagt Jesus, also sie wollen ihn dann anklagen, steht hier, dass sie was zu verklagen hätten, damit sie ihn verklagen könnten, Vers 10. Und nachdem das dann geschehen ist, im Vers 14, da hielten sie Rat über ihn, wie sie ihn umbrächten. Also sie haben ihn erst verklagen wollen und vor ein ordentliches Gericht stellen wollen, er hat den Sabbat übertreten. Aber als er ihnen Gegenargumente liefert und tatsächlich diese Heilung vollzieht und ihnen das erklärt mit dem Schaf und dass der Mensch viel mehr wert ist als ein Tier und dass man Gutes tun soll, Barmherzigkeit üben soll am Sabbat, da haben sie keine Argumente mehr. Und was ist die Folge? Sie können ihn nicht verklagen, aber sie wollen ihn heimlich töten. Also sie lassen sich von den Argumenten, die Jesus ihnen sagt, nicht einfach überzeugen, sondern sie überlegen, was können wir denn jetzt noch tun? Jetzt haben wir keine wirklichen Argumente mehr gegen ihn, wir haben keinen Anklagegrund gegen ihn, weil er einfach ganz logisch und richtig und einleuchtend dagegen gesprochen hat. Ja, was machen wir denn jetzt mit ihm? Dann müssen wir ihn töten, müssen wir ihn ermorden lassen. Findet sich immer irgend so ein Gauner, den wir da beauftragen können. Aber als Jesus das erfuhr, entwich er von dort und eine große Menge folgte ihm. Also das war, so sieht es zunächst mal aus, eine Flucht. Sie wollten ihn umbringen. Als er das erfuhr, ich weiß nicht, ob es Gott ihm klar gemacht hat oder ob ganz einfach einer von den Leuten, die bei der Beratung dabei waren, ihm das gesteckt hat, du, die wollen dich umbringen, mach dich lieber aus dem Staub. Er ging also weg. Große Menge folgte ihm und er heilte sie alle. Also an diesem Wort bin ich auch hängen geblieben. Das verschlägt einem ja den Atem, nicht wahr? Eine große Menge folgt ihm. Eben waren noch angefeindet worden, aber davon lässt sich die große Menge nicht beeindrucken. Sie merkt, was da für eine Kraft Gottes hinter diesem Mann Jesus ist. Die folgen ihm, gehen mit ihm und er heilt sie alle. Er heilt sie alle. Und da war vielleicht einer, der hat ein steifes Knie und einer hat ein Hüftgelenk, konnte mir damals noch nicht operieren und der andere hatte Magenprobleme und der dritte, vierte hat es mit dem Herz und einer konnte vielleicht auch nicht mehr richtig denken und brachte alles durcheinander und eine Frau konnte keine Kinder kriegen, obwohl sie gerne wollte und was weiß ich, was sie für Probleme hatten, alle, die kommen alle zu ihm und er heilt sie alle, buchstäblich alle. Wenn das bei uns so passieren würde, nehmen wir mal an, hier in Langensteinbacher Höhe, hier wären also 100 Leute und jeder hat so seine Krankheiten und es würde jetzt ein Wunder geschehen und jeder mit seinen unterschiedlichen Krankheiten, jeder würde aufstehen und fröhlich und gesund, tanzenden Schritten nach Hause rennen und also das wäre doch, also wäre eine Sensation, wäre das, nicht wahr? Und wahrscheinlich hätten wir nichts Besseres zu tun, als das überall zu erzählen. Ich war auf der La Höhe und bin gesund geworden. Und viele, viele andere auch noch. was für Krankheiten wir auch alle hatten. Das ließe sich ja gar nicht vermeiden, dass wir das, dass es überall bekannt wird. Das würde durch IDEA gehen und was weiß ich, wo das alles noch bekannt, der ERF würde davon erzählen und so. Und Jesus gebot ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machten. Die sollten das also nicht erzählen. Ja, wie denn? Warum denn nicht? Es wäre doch ein wunderbares Zeugnis von der Kraft Gottes. Warum sollen sie es denn nicht erzählen? Ein Grund könnte sein, das ist natürlich ein naheliegender Grund, er ist ja geflohen vor denen, die ihn umbringen wollten. Und nun sollen sie das nicht erzählen, damit die Pharisäer und wer da immer dazu gehörte, ihn nicht so schnell finden und ihn dann doch noch umbringen können. Aber dieser Grund ist ein bisschen schwach, also leuchtet nicht so richtig ein. Erstens hätten sie sowieso rausgekriegt, wo er hingegangen ist, wenn die ganze Menge hinter ihm hergeht. Und wenn dann so viele Leute gesund geworden sind und sowas Tolles erlebt haben, dann lässt sich das ja gar nicht verheimlichen. Das wird doch bekannt. Da brauche ich ihnen da gar nicht zu sagen, sie sollen es nicht erzählen. Die erzählen sowieso. Und wenn es nur einer seinem nächsten Vertrauten erzählt und der erzählt es weiter und dann entsteht das Gerücht und überall wird es bekannt. Das kann nicht der eigentliche Grund sein, weshalb Jesus ihnen verbietet, davon zu reden. Der eigentliche Grund steht hier im Vers 19 oder Vers 20. Er wird nicht streiten noch schreien und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Also er will nicht damit Werbung machen. Jesus will nicht, dass es als Sensation bekannt wird, dass es überall erzählt wird, der heilt. Und da kommen alle Kranken aus dem ganzen Land, wollen sich auch heilen lassen. Und da wird überall klar werden, das ist jetzt hier der Messias, der von Gott Gesandte. In Einzelfällen hat Jesus sich darauf berufen, ich habe euch doch diese Wunder gezeigt, Zeichen getan. Warum glaubt ihr nicht, wenn ihr schon meine Worte nicht glaubt, warum glaubt ihr nicht den Zeichen, die ich euch getan habe? Aber er will das nicht so an die große Glocke hängen, wie man so heute sagt. Er will nicht auf die Pauke hauen. Er will nicht, dass es durch Sensation bekannt wird, wer er ist. Und das fällt dem Matthäus ein. Das war doch auch etwas, was der Prophet Jesaja über Jesus, über den kommenden Messias gesagt hat. Er wird nicht laut schreien. Man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Es wird nicht großer Klamauk gemacht. Es wird nicht davon, wer weiß wie, geredet, wie von einer Sensation. Jesus will nicht mit viel Lärm auf sich aufmerksam machen. Und das, was den Feinden Jesu gerade ein Beweis erscheint, das kann doch nicht der Messias sein, der so klein und bescheiden und still daherkommt und was macht er denn von sich her? Das ist gerade der Beweis, dass es stimmt. Das erkennt Matthäus, indem er sich an dieses Jesaja-Wort erinnert. Er wird eben nicht schreien. Es wird nicht groß von ihm geredet werden, sensationell, sondern er wird ganz im Stillen auftreten. Und die Geschichte Jesu ist ja so, nicht wahr? Er ist eben nicht im Palast geboren worden, sondern in einem Stall in Bethlehem, einem kleinen Ort, und hat da in einer Krippe, Futterkrippe gelegen und nicht in einer verzierten Wiege aus Olivenholz und Elfenbein oder was weiß ich. Und es ist alles klein und bescheiden gewesen. Das ist eben die Art, wie Gott unter den Menschen ist. Wir Menschen haben so die Vorstellung, Gott ist etwas ganz Gewaltiges, Großes, und wenn wir überhaupt eine Vorstellung von Gott haben, natürlich. Aber wenn, dann muss er gewaltig, umwerfend sein, dann muss das uns packen, muss sensationell sein. Und es ist ja auch so, dass die ganze Welt, die Gott geschaffen hat, aus dem Nichts heraus in großem Aufwand, denken wir an das ganze Weltall, wie die Welt entstanden ist. Und es wird auch mal im Feuer und großem Krachen zergehen, diese Welt. Und wenn in dieser Geschichte, die Gott mit den Menschen auf dieser Erde macht, wenn er dann nun persönlich erscheint, da kann er doch nicht so lächerlich klein, bescheiden erscheinen, da haben wir eine ganz andere Vorstellung davon. Dieser Gott, der das Weltall erschaffen hat und das Leben erschaffen hat, der kann doch nicht so klein und bescheiden kommen. Und doch, das ist das Kennzeichen. So kommt er. Er ist zwar der Herr. Und deswegen auch hier dieser Anfang des Jesaja-Wortes. Er ist mein Knecht, den ich erwählt habe, lässt Gott sagen. Mein Geliebter, dem meine Seele wohlgefallen hat, ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Heiden das Recht verkündigen. Ich stelle mir so vor, dass der Matthäus, wenn er diese Geschichte aufgeschrieben hat, im Nachhinein, er hat ja nicht unmittelbar Protokoll geführt, sondern hat irgendwie, nachdem die Geschichte Jesu zu Ende war und Jesus auferstanden und in den Himmel gefahren war, irgendwann später, wahrscheinlich sogar nach dem Markus, wie uns die Theologen belehren, diese Geschichte aufgeschrieben, diese ganze Geschichte Jesu, sein Evangelium. Und als er dann dieses hier so geschrieben hat, wie Jesus diese Chance nicht nutzte, mal ordentlich aufzutreten, da hat er so viele geheilt, alle geheilt. Da hätte er doch mal sagen können, na seht mal her, da bin ich, was wollt ihr denn? Ich bin doch der Herr. Nein, er ist ganz anders, er ist ganz bescheiden und will nicht schreien, noch seine Stimme auf den Gassen hören lassen. Das Wort fiel ihm ein, dem Matthäus, als er diese Geschichte bedachte und wieder aufschrieb. Aber wie das so war, dann hatte er natürlich, stelle ich mir so vor, ich weiß nicht, ob es genau so war, aber es könnte so sein, wie ihm dieses Zitat von Jesaja einfiel, weil er natürlich das alles so auswendig kannte als ein treuer Israelit, fiel ihm gleich das ganze Stück da ein, die ganzen Verse auch. Und wahrscheinlich hat er dann gemerkt, das andere stimmt ja auch. Es geht nicht darum, dass er so leise und bescheiden aufgetreten ist, sondern dass er auch das andere erfüllt, was Jesaja vorausgesagt hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, er soll den Heiden das Recht verkündigen. Er soll die Heiden, und daher am Schluss heißt es dann, die Heiden hoffen auf seinen Namen, also an diesem Volk Israel vorbei, das ihn nicht haben wollte, an diesen Frommen, den Pharisäern und den Schriftgelehrten vorbei, die ihn dauernd auf die Probe stellten, sagten, ist er denn der, der die Gesetze erfüllt, der Messias sein kann, der sich nach dem Wort Gottes richtet? Ist er das? Und die zweifelten, und als sie überwunden wurden von den Argumenten Jesu, nur noch den Ausweg wissen, dass sie ihn töten wollen. An diesem Volk Israel, an diesen Frommen in Anführungsstrichen, die das Volk Israel repräsentierten, geht Gott mit seiner Antwort vorbei. Er will die Heiden ansprechen. Die Heiden sollen auf seinen Namen hoffen. Und er, nämlich der Messias, Jesus dann, er soll den Heiden das Recht verkündigen. Das Recht, das Gott gegeben hat. Und das Recht, das nicht in den einzelnen Gesetzen besteht, die man, ob man sie versteht oder nicht, ob man mit dem Herzen dabei ist oder nicht, aber irgendwie halten sollte, um vor Gott recht zu sein. Das ist nicht das Recht, das der Messias verkünden soll, sondern das Recht, das er verkünden soll, ist das Recht, mit dem Gott uns gerecht spricht. Dass wir ihm die Liebe erweisen, die er uns erweist, dass wir seine Erlösung annehmen und verstehen, dass wir recht sind vor ihm, weil er uns recht macht, weil er uns richtig macht, zurechtbringt. Das fiel dem Matthäus dann ein, als er so diese Jesaja-Stelle dachte, das stimmt ja auch, das ist ja auch eine Erfüllung der Prophezeiung, die sich in Jesus gezeigt hat. Advent ist das ganze Alte Testament, der Hinweis, es kommt jemand, und der wird so und so reagieren, der wird nicht schreien, der wird niemanden zwingen, ihm zu gehorchen. Er wird das Recht verkündigen, er wird nicht nur beim Volk Israel stehen bleiben, sondern er wird auch den Heiden das Recht bringen, er wird sie alle gewinnen wollen, wird zu allen reden, um sie zu gewinnen und nicht beim Volk Israel bleiben. Das ist also die Erfüllung. Das hat Jesaja vorausgesagt und nun seht ihr es an Jesus, so will Matthäus uns sagen, es ist erfüllt, so ist es gekommen. Und wir lernen so Jesus als den kennen, der so mit den Menschen umgeht. Nun haben wir also Jesus gesehen und seine Eigenart kennengelernt und haben das gelernt über ihn, wie er ist und fragen uns natürlich, okay, das akzeptieren wir, freuen uns darüber, aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Was bedeutet das denn von uns? Und damit kommen wir auf diesen Vers, der vielleicht den meisten von uns am ehesten im Gedächtnis ist noch vom früheren Lesen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ich habe das so empfunden beim Lesen, das ist so der Kernvers, darauf steuert es zu. Also es ist interessant zu lesen, zu erfahren, wie Jesus mit seinen Feinden, den Pharisäern, umgegangen ist und wie er sie zu überzeugen versucht. Und wir wollen aus daraus lernen. Wir wollen auch lernen, dass wir uns in der Schrift zu Hause fühlen und das alles kennen und wirklich ergründen, was ist damit gemeint, dass wir den Sinn des Ganzen verstehen. Das ist alles wichtig und gut. Aber es zielt darauf, wie Jesus mit uns umgeht. Und wir dürfen uns so verstehen, als das geknickte Rohr, das er nicht zerbricht, als den glimmenden Docht, den er nicht auslöscht, als jemand, der von sich aus das Recht nicht findet und nicht halten kann, aber dem zugesprochen wird, dass Gott ihn recht macht, der selber nicht den Weg finden kann, aber der an der Hand genommen wird von Jesus und auf den richtigen Weg geführt wird. Das zerknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Als ich meine Lehre als Schlosser bei der Firma Henschel in Kassel begonnen hatte, da brachte uns unser Meister mal so auf sehr drastische Weise den Lehrlingen alle etwas bei. Er gab uns so ein Stück Rohr, so ein altes Eisenrohr, und sagte, hier habt ihr eine Schweißflamme, jetzt biege ich das Rohr mal. Und dann der Erste probierte es, machte die Flamme mit der Flamme das Rohr heiß und bog es, da ließ sich natürlich biegen, aber das war kein Rohr mehr, denn es knickte an der Stelle zusammen und hatte keinen Halt mehr. Das hat er uns sehr drastisch klar gemacht, hat gesagt, nee, so machen wir das nicht, sondern wenn man ein Rohr biegen will, dann muss man Sand hineinfüllen und an beiden Enden verstopfen, dass der Sand auch das Rohr festhält, auseinanderhält, und dann kann man es heiß machen und biegen, und weil der Sand drin ist, können die Wände nicht zueinander kommen beim Biegen, sondern bleiben auseinander, weil der Sand dazwischen ist, und dann bleibt es auch ein Rohr, wenn es gebogen ist. Das ist mir immer wieder in Erinnerung, weil ich das so drastisch gesehen habe damals. Und wenn ich das vom geknickten Rohr lese, muss ich daran denken. Also eine geniale Erfindung Gottes, des Schöpfers, dass er dieses Rohr erfunden hat, angefangen vom Strohhalm bis hin zum Bambus, wo durch diese runde Form nach allen Seiten hin Stabilität gewährt ist, aber weil es innen hohl ist, ist es eben leicht, trotzdem leicht, aber es hat einen Halt. Und wenn an irgendeiner Stelle die Außenwände zueinander kommen, dann hat es in dieser Dimension, in der Richtung, keinen Halt mehr, dann ist es geknickt. Und ein geknicktes Rohr, das hat keinen Halt mehr, das funktioniert nicht, es steht nicht mehr. Es kann nach den anderen Seiten zwar nicht knicken, aber in dieser Seite, und nicht abbrechen, aber in dieser Seite, hat es keinen Halt mehr. Ich denke, das dürfen wir symbolisch verstehen, weil Jesus es symbolisch gemeint hat, und Jesaja, der hier zitiert wird, hat es natürlich auch symbolisch gemeint. Die Menschen sind wie ein geknicktes Rohr, das keinen Halt mehr hat. Vielleicht empfinden sie sich auch so, und ich empfinde mich manchmal auch so. Da ist mir das Rückgrat abhanden gekommen, das ist geknickt, ist gebrochen. Ich kann nicht mehr gerade stehen, ich kann nicht mehr, im übertragenen Sinn natürlich, im echten Sinn natürlich auch, manchmal tut mir auch der Rücken weh, aber ich meine es jetzt hier natürlich im übertragenen Sinn, wir können nicht unseren Mann stehen als, oder unsere Frau als Glaubender, als ein Christ, der das Bekenntnis in diese Welt trägt, der mit seinem Leben und dem Leben anderer zurechtkommt, anderen eine Hilfe bedeutet, weil wir selber uns nicht helfen können. Wir sind geknickt. Wir sagen ja dieses Wort auch, nicht wahr? Wir brauchen das so. Ein geknickter Mensch, er ist geknickt. Er kann nicht mehr aufsehen. Und ebenso dieser glimmende Docht. Ich denke, das bezieht sich auch auf unseren Glauben. Manchmal glimmt unsere Glaubensflamme nur noch, oder der Docht glimmt nur noch. Also da passiert kein Verbrennungsakt mehr. Das ist nur noch die Resthitze in dem Docht, die ihn noch glimmen lässt. Was ist denn der Grund, dass eine Kerzenflamme oder irgend solche eine Flamme plötzlich verlöscht und es ist nur noch ein Glimmen da? Entweder hat sie keine Nahrung mehr, also das Öl oder Kerzenwachs oder Paraffin oder was es ist, also irgendein Kohlenwasserstoff, ein brennbares Material, wird nicht mehr nachgeliefert oder der Sauerstoff fehlt. Denn die Flamme besteht ja daraus, dass dieses Material eben sich mit Sauerstoff verbindet. Vielleicht dürfen wir das auch so im übertragenen Sinn sehen, dass uns vielleicht die Nahrung fehlt, unserer Glaubensflamme, vielleicht die Nahrung durch Gottes Wort, dass da kein Nachschub mehr kommt, dass wir keine neuen Erkenntnisse mehr aus seinem Wort bekommen und dann vertrocknet das alles, dann verlöscht es eben, dann klimmt es nur noch mit unserem Glauben. Wir brauchen immer neue Nahrung, so wie die Kerzenflamme immer wieder neuen Stoff braucht, sonst verlöscht sie. Oder eben es fehlt der Sauerstoff. Man kann ja ein Glas etwa über eine Kerze stülpen, können Sie mal nachmachen, das Experiment, und dann ist der Sauerstoff verbraucht und kein neuer kommt nach und dann verlöscht sie eben auch. Vielleicht dürfen wir auch diesen Vergleich ziehen, dass der Sauerstoff ist wie der Geist Gottes, den wir brauchen. Wir brauchen also die Nahrung durch sein Wort und wir brauchen die Kraftzufuhr durch seinen Geist, dass unsere Glaubensflamme nicht verlöscht. Und sagt uns das Jesus, das ist durch Jesaja vorausgesagt und von Matthäus so gedeutet, und das ist die Wahrheit, die wir alle erleben können, die Zusage Gottes: Euer Docht wird nicht nur glimmen, sondern soll wieder aufflackern. Es soll wieder der Geist Gottes kommen. Ihr sollt wieder neu zu einer hellen Flamme werden für eure Umwelt. Und wenn ihr geknickt seid, euer Rohr zerbrochen ist, ihr keinen Rückgrat mehr habt, dann sollt ihr wieder festen Stand bekommen. Das ist das Wesen Jesu. Auch das gehört, vielleicht ist das das Entscheidende, zu dem Kennzeichen Jesu. Das ist das, was der Prophet vorausgesagt hat. Daran erkennt ihr ihn, dass er so ist, dass er nicht großes Gerede macht, groß auf die Pauke haut, wer bin ich denn und so, sondern ganz leise und zurückhaltend oft auftritt. An einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Sie kennen vielleicht dieses alte Lied noch. Aber dass sich seine Kraft deutlich macht, wo wir ihn darum bitten, dass er uns Halt geben kann, wo wir keinen Halt mehr haben. Ich denke, das darf ich auch an dieser Stelle mir und Ihnen so zusagen, dass Gott da, wo unsere Kraft verbraucht ist, wo das nur noch glimmt bei uns, dass er uns wieder neu Sauerstoff seines Geistes zuführt, dass wir wieder neu ein helles Licht für ihn werden können. Herr Jesus Christus, wir haben dich als den Messias erkannt, als den, der angekündigt war, lange Zeit hindurch, und der nun gekommen ist und der auch zu uns gekommen ist, auch in unser Herzen gekommen ist. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass wir auch in dieser Adventszeit uns neu darauf besinnen können, dass du immer wieder neu zu uns kommen willst, dass du neu uns aufrichten willst, wo wir geknickt sind, dass du neu unser Herz in Flammen setzen willst, dass wir in Freude für dich da sind. Vergib alle Lauheit, vergib, wo wir uns verlassen haben auf das, was wir meinen, leisten zu können, und schenk uns, dass wir neu uns freuen an deiner Gnade, an deiner Gerechtigkeit, die du uns schenkst, deiner Liebe zu uns, und lass sie auch in uns und durch uns an anderen zur Auswirkung kommen. Amen.